Das Böse wird durch die Wiedergeburt nicht zerstört, sondern nur ausgeschieden an die Umkreise und bleibt in Ewigkeit. Das Anererbte, sowohl als das wirkliche Böse bei einem Menschen, der wiedergeboren wird, wird nicht so ausgerottet, dass es verschwindet oder vernichtet wird, sondern es wird nur losgetrennt und durch die Anordnung vom Herrn an die Peripherie zurückgedrängt. Somit bleibt es bei ihm, und zwar in Ewigkeit. Er wird aber vom Herrn vom Bösen zurückgehalten und im Guten festgehalten. Wenn dies geschieht, dann scheint es, als ob das Böse verworfen und der Mensch davon gereinigt oder, wie man sagt, gerechtfertigt sei. Es gibt Menschen, die der Herr, weil sie gut gelebt haben, in den Himmel erhebt, obwohl sie den Glauben mitbrachten, sie seien rein von Sünden und unbefleckt und daher in keinerlei Schuld. Sie werden ihrem Glauben entsprechend zuerst mit weißen Kleidern angetan, bezeichnen diese doch den Zustand der Reinheit vom Bösen. Dann beginnen sie, wie in der Welt, zu denken, dass ihre Sünden gleichsam abgewaschen wären und beginnen sich zu rühmen, sie seien keine Sünder mehr wie andere. Das kann aber kaum ohne Hochmut und eine gewisse Verachtung der Nebenmenschen geschehen. Um sie von diesem eingebildeten Glauben abzubringen, werden sie nun aus dem Himmel verwiesen und in ihr Böses zurückversetzt, das sie in der Welt erworben hatten. Zugleich wird ihnen gezeigt, dass es auch bei ihnen ererbtes Böses gibt, von dem sie früher nur nichts gewusst hatten. Auf diese Weise werden sie zur Anerkennung gebracht, dass ihr Böses nicht von ihnen abgetrennt, sondern nur entfernt ist, sie also von sich aus unrein und nichts als etwas Böses sind und nur der Herr sie vom Bösen abhält und im Guten erhält, wenn auch dem Anschein nach dieses Gute aus ihnen selbst hervorgehe. Wenn sie das eingesehen haben, werden sie vom Herrn erneut in den Himmel erhoben. Der Unterschied zwischen Wiedergeborenen und Unwiedergeborenen. Beim wiedergeborenen Menschen ist ein Gewissen des Guten und Wahren. Aus Gewissen tut er das Gute und aus Gewissen denkt er das Wahre. Das Gute, das er tut, ist das Gute der Liebtätigkeit. Und das Wahre, das er denkt, ist das Wahre des Glaubens. Bei dem nicht wiedergeborenen Menschen ist kein Gewissen. Wenn irgend je eines, so ist es nicht ein Gewissen, das Gute zu tun aus Liebtätigkeit und das Wahre zu denken aus dem Glauben, sondern aus einer gewissen Liebe um seiner selbst willen oder um der Welt willen. Daher es ein unechtes oder falsches Gewissen ist. Beim wiedergeborenen Menschen ist Freude, wenn er nach dem Gewissen handelt, und ist Angst, wenn er gezwungen wird, etwas zu tun oder zu denken gegen das Gewissen. Aber beim nicht wiedergeborenen Menschen ist es nicht so. Die meisten wissen nicht, was das Gewissen ist, geschweige denn, etwas zu tun nach dem Gewissen oder gegen das Gewissen, sondern sie handeln nach dem, was ihren Lieblingsneigungen günstig ist und aus dem ihnen Freude kommt. Wenn etwas dagegen geschieht, so haben sie Angst. Beim wiedergeborenen Menschen ist ein neuer Wille und ein neuer Verstand. Dieser neue Wille und neue Verstand ist in seinem Gewissen, durch das der Herr wirkt und das Gute der Liebtätigkeit und das Wahre des Glaubens. Beim nicht wiedergeborenen Menschen ist kein Wille, sondern anstatt des Willens ist Begierde und daher Hinneigung zu allem Bösen und ist kein Verstand, sondern Vernünfteln und daher ein Fallen in alles Falsche. Beim wiedergeborenen Menschen ist himmlisches oder geistiges Leben, aber beim nicht wiedergeborenen Menschen ist bloß ein leibliches und weltliches Leben. Dass er denken und verstehen kann, was wahr und gut ist, das kommt vom Leben des Herrn durch die Überreste, von denen früher die Rede war. Daher hat er das Vermögen, nachzudenken. Beim wiedergeborenen Menschen herrscht der innere Mensch und gehorcht der äußere. Dagegen beim nicht wiedergeborenen Menschen herrscht der äußere Mensch und ruht der innere, als ob er nicht vorhanden wäre. Der wiedergeborene Mensch weiß oder kann wissen, wenn er nachdenkt, was der innere und was der äußere ist. Aber der nicht wiedergeborene Mensch weiß es gar nicht, noch kann er es wissen, selbst wenn er nachdenken würde. Denn er weiß nicht, was das Gute und Wahre des Glaubens aus der Liebtätigkeit ist. Aus diesem ergibt sich die Beschaffenheit des Wiedergeborenen und die Beschaffenheit des Nicht-Wiedergeborenen. Und dass ein Unterschied ist, wie zwischen Sommer und Winter und zwischen Licht und Dunkel. Daher ist der wiedergeborene Mensch ein lebendiger Mensch und der Unwiedergeborene hingegen ist ein toter Mensch. Wenn der Mensch wiedergeboren ist, dann erst kommt er in den Stand der Freiheit. Zuvor war er im Stande der Knechtschaft. Knechtschaft ist, wenn Begierden und Falschheiten, Freiheit, wenn Triebe zum Guten und Wahren herrschen. Wie es sich damit verhalte, wird der Mensch gar nicht inne, solange er im Stande der Knechtschaft ist, sondern dann erst, wenn er in den Stand der Freiheit kommt. Wenn er im Stande der Knechtschaft ist, das heißt, wenn Begierden und Falschheiten herrschen, meint der Mensch, der von denselben unterjocht ist, dass er im Stande der Freiheit sei. Aber es ist ein grober Irrtum, denn er wird alsdann von der Lust der Begierden und der Vergnügungen aus denselben oder von der Lust seiner Lieblingsneigungen hingenommen. Und weil von der Lust erscheint es ihm als frei. Ein jeder, wenn er von einer Liebe geleitet wird, hält es, wohin er auch gerissen werden mag, eben indem er folgt, für Freiheit. Aber es sind teuflische Geister, in deren Genossenschaft und gleichsam Strömung er ist, die ihn fortreißen. Dies hält der Mensch dann für die höchste Freiheit, und zwar so sehr, dass er glaubt, wenn er dieses Zustandes beraubt würde, so käme er ins elendeste Leben, ja in gar keines. Erst wenn der Mensch wiedergeboren ist, kann er wissen und inne werden, was Freiheit ist, weil er dann weiß, was Leben und was wahre Lebenslust und was Glückseligkeit ist. Vorher weiß er es nicht einmal, was gut ist. Er nennt zuweilen solches das höchste Gut, was in Wirklichkeit das höchste Übel ist. Wenn die, welche im Stande der Freiheit vom Herrn sind, das Leben der Begierden und Falschheiten sehen und noch mehr, wenn sie es empfinden, so graut ihnen vor demselben, wie denen, welche die Hölle vor ihren Augen geöffnet sehen. Weil aber den meisten ganz unbekannt ist, was das Leben der Freiheit ist, so mag mit diesem wenigen kurz gesagt werden, was es ist. Dass nämlich nur die Führung vom Herrn allein das Leben der Freiheit oder die Freiheit ist. Was das himmlische Eigene betrifft, so entsteht dasselbe aus dem neuen Willen, der vom Herrn gegeben wird und unterscheidet sich vom eigenen des Menschen darin, dass man dann nicht mehr in allem und jedem, was man tut und in allem und jedem, was man lernt und lehrt, sich selbst als Zweck im Auge hat, sondern den Nächsten, das öffentliche Wohl, die Kirche, das Reich des Herrn und so den Herrn selbst. Die Lebenszwecke sind es, die geändert werden. Die Zwecke der Rücksicht auf das Niedere, nämlich auf die Welt und sich selbst, werden entfernt und die Zwecke der Rücksicht auf das Höhere werden an deren Stelle gesetzt. Die Lebenszwecke sind das eigentliche Wollen des Menschen und sind seine eigentliche Liebe. Denn was der Mensch liebt, das will er und hat er zum Zweck. Wem das himmlische Eigene geschenkt wird, der ist auch in der Ruhe und im Frieden, denn er traut dem Herrn und glaubt, dass nichts Böses ihn antaste und weiß, dass die Begierden ihn nicht anfechten. Hieraus kann erhellen, dass solche in der Wonne und Seligkeit sind. Denn nichts Störendes ist vorhanden, nichts von Selbstliebe, folglich nichts von Feindschaft, Hass, Rachgier und auch nichts von Weltliebe, folglich nichts von Betrug, Furcht, Unruhe. Es ist nicht so schwer, ein gutes Leben zu führen. Einige Menschen glauben, es sei schwer, ein Leben zu führen, das in den Himmel bringt und das man das geistige Leben nennt. Und zwar darum, weil sie gehört haben, der Mensch müsse der Welt entsagen und sich dem Verlangen des Körpers und des Fleisches widersetzen und müsse als geistig Gesinnter leben. Darunter stellen sie sich aber nur vor, dass man die weltlichen Dinge, besonders Reichtum und Ansehen, ablehnen müsse, um sich dafür beständig frommen Betrachtungen über Gott, das Seelenheil und das ewige Leben hinzugeben und sein Leben mit Gebet, der Lektüre des Wortes und frommer Bücher zu verbringen. Dieses, meinen sie, heiße der Welt entsagen und ein geistiges, nicht ein fleischliches Leben zu führen. Aufgrund vielfacher Erfahrungen und aus Gesprächen mit Engeln durfte ich jedoch wissen, dass sich die Sache ganz anders verhält. Ja, dass alle, die so der Welt entsagen und in der genannten Weise ein geistiges Leben führen, sich ein trauriges Los verschaffen, das ganz und gar nicht für die himmlische Freude empfänglich ist, da ja einen jeden sein Leben erwartet. Um das Leben des Himmels in sich aufzunehmen, muss der Mensch vielmehr gerade in der Welt und in den Pflichten und in Geschäften in ihr leben. Nur wenn er so ein sittlich und bürgerlich gutes Leben führt, nimmt er das Geistige in sich auf. Auf andere Weise kann beim Menschen das geistige Leben nicht gebildet bzw. sein Geist für den Himmel vorbereitet werden. Ein inneres Leben ohne das Äußere zu führen, wäre etwas Ähnliches, wie wenn man in einem Hause ohne Fundament wohnte, das sich allmählich senkt oder Risse bekommt, auseinanderklafft oder schwankt, bis es zusammenfällt. Daraus sieht man, dass es nicht so schwer ist, wie man gewöhnlich glaubt, ein Leben des Himmels zu führen. Denn wenn dem Menschen etwas begegnet, von dem er weiß, dass es unredlich und ungerecht ist, sich aber seine Sinnesart dahin neigt, so braucht er nur daran zu denken, dass er es nicht tun dürfe, weil es gegen die göttlichen Gebote ist. Gewöhnt er sich daran, so zu denken, und erwirbt sich durch die Angewöhnung einige Fertigkeit, so wird er allmählich mit dem Himmel verbunden. In dem Maße aber, wie dies geschieht, werden die oberen Bereiche seines Gemütes aufgeschlossen. Und dann sieht er, was unredlich und ungerecht ist. Und inwieweit er dies wiederum erkennt, kann es auch ausgetrieben werden. Denn nur das Böse kann ausgetrieben werden, das man erkannt hat. In diesem Zustand kann der Mensch aufgrund seiner Freiheit eintreten. Denn wer wäre nicht frei für solche Überlegungen? Ist damit aber einmal ein Anfang gemacht, so wirkt der Herr alles Gute bei ihm und sorgt dafür, dass der Mensch nicht nur das Böse sieht, sondern es auch nicht mehr will und schließlich sogar verabscheut. Dies meint der Herr mit den Worten: Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Man muss jedoch wissen, dass je öfter der Mensch willentlich Böses tut, desto schwerer kann er solche Überlegungen anstellen und dem Bösen Widerstand leisten. denn im selben Maß gewöhnt er sich daran, bis er es zuletzt nicht mehr sieht, es schließlich liebt und es entschuldigt, weil mit dieser Liebe Vergnügen verbunden sind, es durch alle möglichen Trugschlüsse rechtfertigt und für erlaubt und gut hält. Dies geschieht bei Menschen, die sich bereits in der Jugend zügellos ins Böse stürzen und dabei im Herzen die göttlichen Dinge verwerfen. Mir wurde einst ein Weg vorgebildet, der zum Himmel wie auch zur Hölle führte. Es war ein breiter Weg, der sich nach links bzw. nach Norden zog. Viele Geister erschienen und beschritten ihn. Doch in der Ferne, wo dieser breite Weg endete, erblickte man einen ziemlich großen Stein. Von ihm aus teilte er sich in zwei Wege, in einen nach links und einen anderen in die entgegengesetzte Richtung nach rechts. Der linke Weg war eng oder schmal und führte gen Westen nach Süden und so schließlich in das Licht des Himmels. Der rechte Weg war breit und geräumig und lief schräg abwärts zur Hölle. Zuerst schienen alle denselben Weg zu gehen, bis sie den großen Stein am Scheideweg erreichten. Dort trennten sie sich. Die Guten wandten sich nach links und folgten dem schmalen Weg, der zum Himmel führte. Die Bösen aber sahen den Stein am Scheideweg nicht, stolperten über ihn, verletzten sich und liefen, wenn sie sich wieder erhoben hatten, auf dem breiten Weg nach rechts, der zur Hölle führte. Nachher wurde mir die Bedeutung von alledem erklärt. Der erste Weg, breit und von vielen begangen, Guten wie Bösen, die wie Freunde miteinander plauderten, weil kein Unterschied zwischen ihnen zu erkennen war, bildete alle vor, die von außen gesehen ein gleich redliches und gerechtes Leben geführt und sich augenscheinlich nicht unterschieden hatten. Der Stein am Scheideweg, der Eckstein, über den die Bösen stolperten und von dem aus sie dann auf dem zur Hölle führenden Wege weiterliefen, bildete das göttliche Wahre vor, das alle leugnen, die zur Hölle blicken. Im höchsten Sinn stellt dieser Stein das göttlich-menschliche vor. Die Menschen aber, die das göttlich Wahre und zugleich das Göttliche des Herrn anerkannten, wurden auf den Pfad geleitet, der zum Himmel führt. Daraus sieht man wiederum, dass die Bösen äußerlich genau dasselbe Leben führen wie die Guten, beziehungsweise, dass sie denselben Weg gehen, die einen so leicht wie die anderen. Und doch werden dabei diejenigen, die das Göttliche von Herzen anerkennen und innerhalb der Kirche, besonders diejenigen, die das Göttliche des Herrn anerkennen, zum Himmel geführt, die anderen aber zur Hölle. Im anderen Leben werden die Gedanken des Menschen, die seiner Absicht oder seinem Willen entspringen, durch Wege vorgebildet. Und tatsächlich erscheinen dort Wege in völliger Übereinstimmung mit dem Gedankenziel. Zudem läuft jeder gemäß seinen gedanklichen Absichten umher. Darum können die Geister und ihre Gedanken an ihren Wegen erkannt werden. Damit ist auch klar, was man unter den folgenden Worten des Herrn zu verstehen hat. Gehet ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und ihrer sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Matthäus 7, Vers 13. Der zum Leben führende Weg heißt nicht deshalb schmal, weil er beschwerlich wäre, sondern weil ihn nur wenige finden, wie die Worte sagen. Der Stein am Eckpunkt des gemeinsamen Weges, von dem aus die beiden gegenläufigen getrennten Wege erschienen, lässt erkennen, was durch die Worte des Herrn bezeichnet wird. Habt ihr nicht gelesen, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Lukas 20, Vers 17. Der Stein bezeichnet das göttliche Wahre. Der Stein Israels, den Herrn, hinsichtlich seines göttlich-menschlichen. Die Bauleute, die Menschen der Kirche. Der Eckstein ist die Scheidung. Fallen und zerschellen aber heißt so viel wie leugnen und untergehen.